Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Am Tag danach, könnte man sagen, am Tag nach einem denkwürdigen Moment hier in der Sendung. Und wir wollen gleich zu Beginn die Frau, die selbst als exzellente Juristin gilt, die stellvertretende Spiegel-Chefin fragen, ob sie sich an einen ähnlichen Vorgang erinnern kann. Gab es das schon mal, dass eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht derart im grellen Licht der Öffentlichkeit stand? Die Wutbürgerisierung von Debatten, die in Wahrheit sehr viel komplizierter sind, hat sie das mal genannt. Und sie sagt, das, was Frauke Brosius-Gersdorf gestern gemacht hat, war auch ein Akt der Selbstbehauptung. Herzlich willkommen, Melanie Ammann. Freue mich sehr. Ja, apropos Wutbürgerisierung, es war eindeutig eine Wutrede, die sie neulich gehalten hat, Britta Haselmann, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag. Ein solches Desaster hat es bei einer Wahl zum Bundesverfassungsgericht noch nie gegeben, rief sie am vergangenen Freitag ins Plenum. Zur Wahrheit gehört auch die Grünen haben sich vor einiger Zeit schon geweigert, den Kandidaten der Union, Herrn Segmüller, zu wählen, weil er ihnen umgekehrt zu konservativ war. Ist das also, wollen wir Sie fragen, ist das eigentlich ein wirklich gutes Verfahren, wie wir Verfassungsrichter berufen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, noch so ein origineller Begriff, in dem Fall von Robin Alexander, dem gerade ein Nummer-1-Bestseller gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch. Letzte Chance. Ein sehr lesenswertes Buch und das erste, von dem jetzt wirklich alle wissen, dass ein Kapitel fehlt. Dafür liefert er einen anderen schönen Begriff für die Diskussion heute. Das, was da passiert ist, sagt er, hat in Wahrheit eine längere Vorgeschichte. Und wenn dann noch im Raum steht, dass der Begriff der Menschenwürde relativiert werden könnte und das Neutralitätsprinzip, Stichwort Kopftuch für Referendarinnen und eine Corona-Impfpflicht, dann hast du sie in der CDU wirklich alle auf dem Baum. Das ist, sagt er, und jetzt kommt der Begriff, das ist wirklich 50 Shades of Christdemokratie. Sehr schön. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, die Frage ist nur, und da kommt dieser Mann ins Spiel, warum hat das an der Spitze der CDU-Fraktion keiner gemerkt? Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter hier aus Hamburg, der sagt, eigentlich trennt mich von Frau Brosius-Gersdorf alles, mit Ausnahme der Rentenpolitik vielleicht. Wenn das aber so ist, warum hat die CDU der Kandidatin erst genauso zugestimmt wie die CSU übrigens auch? Wir müssen all die Fragen, die da im Raum stehen, heute leider Ihnen stellen, Herr Ploss, weil Sie der einzige von, ich glaube, 24 CDU-Abgeordneten sind, die zugesagt haben. Alle anderen hatten heute schon Termine. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Herr Ploss, warum haben die alle abgesagt?
Das müssen Sie die Kollegen fragen. Aber
Sie telefonieren doch auch mal.
Ja, aber ich stelle mich auch in schwierigen Situationen, dass das jetzt nicht nur einfach wird heute Abend, das ist mir klar.
Herr Alexander, warum haben die abgesagt?
Wir beide waren schon mal hier zusammen, da ging es um die K-Frage der Union.
Also das stimmt. Als
Krieg, Söder.
Und Ploss steht immer, muss man sagen.
Ja, das ist der, ja. Genau, der Ploss-Indikator ist, es wird richtig hart für die Nein, aber in der Tat, also in allen Ehren, dass Sie sich hier stellen, aber dass hier niemand aus der Führung der CDU sitzt, das spricht für sich. Das muss man leider so sagen.
Warum?
Na, weil sie, also, die meine, haben,
wir haben auch Schalten angefragt. Ne? Also wir haben nicht gesagt, muss jetzt jemand irgendwie spontan nach Hamburg kommen.
Sie wären noch vorbeigekommen.
Notfalls auch das. Notfalls wären wir auch. Also das heißt, irgendwie waren halt sehr viele Termine heute. Warum?
Na, der Urfehler dieser ganzen Kiste ist in der CDU gemacht worden, die Unionsführung hat eine Zusage gemacht, die sie nicht einhalten konnte, weil sie nicht wusste, wie die eigenen Leute ticken. Mhm. Und das will man nicht erklären. Mhm. Deshalb erklären wir es jetzt. Mhm.
Haben Sie den Auftritt von Frau Brosius-Gersdorf gestern hier gesehen, Herr Ploss?
Habe ich gesehen, ja. Mhm.
Und hat sich sagen, für Sie etwas verändert nach diesem Auftritt?
Ich fand die entscheidende Frage, Umgang mit der Würde des Menschen, die ist weiter nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Sie hat zwar einige Positionen etwas relativiert, wenn man sich Äußerungen anschaut, die sie noch im Rechtsausschuss des Bundestages im Februar dieses Jahres getätigt hat und auch in den vergangenen Jahren. Aber das, was für die Union der Kern ist, nämlich die Würde des Menschen ganz nach vorne zu stellen, das ist, finde ich, nicht ganz zufriedenstellend beantwortet worden, auch wenn ich den Auftritt ruhig und auch an einigen Stellen sachlich fand.
Mhm. Frau Haselmann, wie haben Sie den Auftritt und die Diskussion darum wahrgenommen?
Ich fand Ihren Auftritt sehr gut. Und ich habe großen Respekt davor, dass sie sich das getraut hat. Ich fand das ein sehr nachdenkliches Gespräch zwischen Ihnen und Frau Grosius-Gersdorf. Und es war nicht erwartbar, weder in Frage noch Antwort, sage ich einmal als Zuschauende. Mhm. Deshalb habe ich das mit einem großen Interesse verfolgt. Und ich fand Ihre Ausführungen in der Sache sehr exzellent und klarstellend. Sie ist eine hervorragende Juristin.
Zweifellos, das sagen auch Ihre Gegner, ne?
Und ich fand, für alle, die Interesse haben an der Frage, was bedeutet eigentlich Abwägung des Rechts, haben gestern durch ihr Gespräch mit Frau Grosius-Gersdorf einen guten Eindruck bekommen. Außerdem war es, glaube ich, auch ein Stück weit, sich die Ehre zurückzuholen. Denn da ist mit so viel Dreck geworfen worden, so viele Unterstellungen, so viele Aussagen über sie, die sie hat über sich ergehen lassen müssen, auch Falschdarstellungen. Sie konnten ja gestern nicht ausdiskutieren, was mit dem Plagiatsvorwürfen war, ja, weil sie da großen Wert drauf gelegt
aber
hat.
Aber es war schon klar, wo die Reise hingeht.
Und heute ist es jetzt auch. Das war ja, wenn Sie die Geschäftsordnungsdebatte im Deutschen Bundestag verfolgt haben, das zentrale Argument des Fraktionsgeschäftsführers, des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-CSU-Fraktion war der Plagiatsvorwurf. Und der ist heute wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und deshalb, ich fand diesen Auftritt sehr gut. Ich habe vorher auch gedacht, Frau Grosius-Gersdorf geht zu Lanz. Aber dieses sich selbst Respekt zu verschaffen, Ehre wiederherstellen und deutlich machen, dass sie eine Juristin ist, die als Wissenschaftlerin Abwägungen trifft und daran auch Freude und Aufgabe sieht, das fand ich sehr gut.
Wie hat die Juristin in der Runde darauf geschaut, Melanie Amann? Sie haben es ähnlich formuliert. Sie sagten, das war ein Akt der Selbstbehauptung. Ich habe das auch so wahrgenommen und habe vielleicht diese persönliche Bemerkung mitgekriegt, unter welchem Druck sie stand. Ich habe auch eine Idee davon, was es bedeutet, unter wirklich hartem öffentlichen Druck zu stehen. Man kann sich darauf auch nicht wirklich vorbereiten. Das kann man nicht trainieren. Mhm. Man kann sozusagen nur mit Routine und einer gewissen Kaltschnäuzigkeit das versuchen wegzuspielen. Das kann man aber nicht, wenn man nicht medienerfahren ist, wie Frau Grosius-Gersdorf. Und ich weiß, dass sie das gemacht hat gegen den Rat aller um sie herum. Jeder hat ihr davon abgeraten. Und sie hat es dennoch getan. Das ist, etwas, was eine Frau macht, die sich ihr Leben zurückholen will, die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen will, die nicht mehr Getriebene sein möchte. So hat sie es hinterher auch formuliert. Und das fand ich beeindruckend. Wie ging es Ihnen?
So ging es mir auch. Man hat ja auch, fand ich, in den ersten Minuten der Sendung diese Anspannung angemerkt.
Ja, das kann sich kein Mensch vorstellen, was das bedeutet. Sie war wirklich so extrem
angespannt. Und je weiter sie dann sich inhaltlich mit ihren Positionen befasst hat und die vorgetragen hat, da merkte man, wie sie schrittweise an Sicherheit zurückgewann und an Ruhe auch beim Vortrag. Und trotzdem denke ich, also auch ich als Juristin, hatte teilweise Schwierigkeiten zu folgen oder fand es durchaus kompliziert, wie sie das dargestellt hat. Ich meine, sie ist eben Professorin auch und habe mich gefragt, während ich das gesehen habe, wie viele Menschen da draußen konnten das so nachvollziehen, konnten das verinnerlichen und was bedeutet das jetzt für die politische Debatte? Ich könnte mir vorstellen, dass sie in diese Sendung gekommen ist, vielleicht schon mit dem Gedanken, ich werde das nicht mehr und ich werde auch nicht gewählt. Ich weiß es nicht, ich konnte sie ja jetzt nicht fragen selber, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich dieser Auftritt zwar ihr die Ehre zurückgibt und auch sie wieder sozusagen, dass sie das Gefühl hat, ich bin wieder Herrin über meine eigenen Thesen und über meine Positionen, aber ich gehe nicht nach Karlsruhe. Denn sozusagen, wenn sie das gewollt hätte, dann wäre sie zu Hause geblieben, hätte abgewartet, bis sie vielleicht eine Chance kriegt, sich in der Unionsfraktion vorzustellen, hätte vielleicht weniger vehement auch öffentlich kommuniziert. Denn jetzt ist es ja so, ihre Thesen sind auf dem Tisch. Und trotzdem, glaube ich, sind ja bei der Union immer noch, also, sie können mit diesen Fakten, glaube ich, nicht alle umstimmen, nicht die entscheidende Zahl umstimmen. Und aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass sie nicht Verfassungsrichterin wird.
Wie haben Sie das wahrgenommen, Alexander? Wie bewerten Sie das, diesen Schritt nach vorne? Und im Grunde auch jemanden zu sehen, der bereit ist, im Grunde jeden Preis zu bezahlen. Also wenn das schiefgegangen wäre, richtig schiefgegangen wäre, erkennbar schiefgegangen wäre, dann hätte sie sofort einen Preis dafür bezahlt. Jetzt ist es möglicherweise offen, vielleicht auch nicht, wie Frau Amann sagt. Aber diesen Schritt so nach vorne zu gehen, obwohl es diesen Preis geben könnte.
Die persönlichen Motive kann ich nicht bewerten, weil ich habe gar nicht mit ihr gesprochen. Aber in der politischen Einschätzung ist das eher schwieriger geworden, dass sie jetzt Richterin wird.
Weil?
Naja, die Leute, die sie wählen müssen, sind die Leute in der Unionsfraktion, die Abgeordneten. Und die haben ja einen Konflikt mit ihrer eigenen Führung riskiert, um das nicht zu tun. Und sowas machen Abgeordnete sowieso nicht schnell und Unionsabgeordnete schon gar nicht. Und Jens Spahn und auch Friedrich Merz haben denen ja gesagt, also die haben denen die Instrumente gezeigt, was das bedeutet, wenn die dann mit Nein stimmen. Das heißt, die haben sich das für sich sehr entschieden. So, und man hätte, wenn man die umstimmen wollte, über diese Argumente reden müssen. Und ich glaube, dass das in dieser Form nicht passiert ist. Und deshalb glaube ich, dass es da eher eine Verhärtung gibt.
Mhm. Und ihre sachlichen Argumente konnte sie ja vortragen, aber jeder Unionsabgeordnete, der sie jetzt wählt, der vorher sie nicht gewählt hätte, dann wäre das ja auch ein Schritt weit ein Eingeständnis, vielleicht lag ich vorher falsch.
Vielleicht habe ich mich treiben lassen.
Vielleicht habe ich mich, gar nicht nur das, aber ein Faktor ist sicher, vielleicht habe ich mich treiben lassen. Vielleicht habe ich ihre Argumente falsch verstanden. Vielleicht wurde ich darüber falsch informiert oder habe mich selber nicht hinreichend informiert. Jetzt bin ich überzeugt. Da gehört schon viel dazu, das sich einzugestehen, das auch öffentlich einzugestehen,
naja,
vor den Leuten im Wahlkreis, vor den Wählern, vor den vielen Menschen, die ja offensichtlich sich gemeldet haben bei den Abgeordneten und auch Druck gemacht haben. Und das ist in dieser Zeit, in der ja es so schwer ist, mit komplexeren Argumenten durchzudringen, sehe ich nicht, was das passiert.
Ich würde gerne die Wahrnehmung zerstreuen, dass diese Abgeordneten sich so hinreißen lassen nicht überlegen.
Hat auch keiner gesagt.
Also beispielsweise in der Unionsfraktionssitzung, wo die Stimmung gekippt ist, war die erste Abgeordnete, die sich meldete, Elisabeth Winkelmeier-Becker. Die ist im Rechtsausschuss, die weiß, was sie tut. Und die kennt auch Frau Brosius, weil Frau Brosius ist ja im politischen Berlin präsent. Die Ampel hatte eine Kommission eingesetzt, um das Abtreibungsrecht zu verändern, ohne die Union. Da hat Frau Brosius eine Rolle gespielt. Noch im Februar auf der sozusagen letzten Rille der Ampel gab es eine Anhörung, die allein von Rot-Grün aufgesetzt wurde. Also Frau Winkelmeier-Becker weiß, wer da ist und sagt es auch ihren Fraktionskollegen. Mhm. Ja? Also die Idee, oh, wir haben zum ersten Mal die Argumente gehört, das war uns gar nicht klar. Das mag bei vielen Zuschauern so sein und deshalb hat die Sendung auch eine aufklärerische Wirkung. Aber die entscheidenden Leute in der Union, glaube ich, haben da schon eine differenziertere Meinungsbildung gehabt.
Was? Aber sie hat doch sehr zur Versachlichung beigetragen, weil diese ganzen Argumente, Herr Alexander, natürlich, die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker, ich schätze die, wir kennen uns lange, wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen, wir vertreten unterschiedliche Standpunkte. Aber wenn wir jetzt mal 2, 3, 4 Wochen zurückgehen, was sind alles für Anwürfe, für verstellte Positionen, die sie gar nicht vertritt, bis hin zu der Frage Abtreibung bis zum 9. Monat.
Ein Tag vor der Geburt.
Ein Tag vor der Geburt. Mit was ist Frau Brosius-Gersdorf alles an böswilligen Unterstellungen konfrontiert worden? Und ich habe das gestern, ich glaube ja immer an die Stärke des Argumentes. Deshalb bin ich Parlamentarierin. Ich habe das gestern als wirklich große Chance in Ihrer Sendung gesehen, auch durch Ihre Frage, dass sie einfach zur Versachlichung ihrer Position beitragen konnte und den Unterschied gemacht hat darüber, dass sie als Wissenschaftlerin in einer Kommission oder an der Universität, Frau Amann, Sie haben das ja gerade auch angesprochen, Abwägungen trifft. Und gestern ist sehr deutlich geworden, wo ihre Position ist, dass sie eine ganz andere ist, als sie in ihrer Fraktion oder öffentlich in Teilen der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und das fand ich sehr wichtig. Und wer sich nun mit rationalen Argumenten auseinandersetzen möchte, ob Menschen befähigt sind, Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden, muss gestern eigentlich gesagt haben, guck mal, da hat etwas Aufklärerisches, Da ist mehr Klarheit entstanden. Da geht die ganze Unsachlichkeit, die Beschuldigung, die Böswilligkeit geht da raus. Sie hat die Chance, Positionen darzustellen. Und beim Bundesverfassungsgericht, das ist ein Kollegialgremium. Da sitzen nicht 8 Leute in einem Senat, die eine Auffassung vertreten, sondern es geht um juristische Abwägungen und Aussagen.
Aber wenn ich noch eine Sache klarstellen darf, diese Argumente und die Positionen von Frau Brosius-Gersdorf, die wurden zwar gestern noch mal in aller Ausführlichkeit von ihr hier dargelegt, aber es ist ja nicht so, dass die am vergangenen Freitag unbekannt gewesen wären.
Da haben
es ist
Sie
ja nicht so,
recht.
Dass die nicht in der Berichterstattung in allen möglichen Medien aufbereitet worden wären, mal etwas zugespitzter, mal etwas sachlicher, aber die wurden ja durchaus auch seriös präsentiert. Und insofern möchte ich den Eindruck etwas zerstreuen, dass es hier nur um die Sache gegangen ist. Sondern es ging, natürlich gab es als einen von mehreren Faktoren einen Druck, einen enormen Kampagnendruck auf die Abgeordneten,
der noch flankierend hinzukam. Es gibt die Situation, die private Situation im Leben eines Menschen, der sagt, ich habe mein altes Leben nicht mehr. Das ist schlicht und ergreifend das Ding. Herr Ploss, Sie wollten gerade, aber lass uns über den 218 bitte weitersprechen.
Genau, ich war ja live bei den ganzen Diskussionen dabei in der Fraktion, im Fraktionsvorstand, vielen anderen Gremiensitzungen, die wir in der letzten Woche hatten.
Berichten Sie mal, wie Sie das erlebt haben, Herr Ploss. Wann war der Moment, als Ihnen klar wurde, wir haben da ein Thema? Weil Frau Amann gerade zu Recht sagt, eigentlich waren all die Argumente bekannt. Aber eigentlich stand die Union auch, und zwar sowohl die CDU als auch die CSU. Und dann passierte was?
Also für die meisten Abgeordneten war das erst ein Thema vor anderthalb Wochen ungefähr. Weil wir hatten ja letzte Sitzungswoche vor der parlamentsfreien Zeit. Und dann reisen die meisten am Sonntag oder am Montag nach Berlin. Wir hatten eine Haushaltswoche, Fraktionsvorstand, Fraktionssitzung. Und da war das für viele das erste Mal auf der Tagesordnung. Das ist ja nicht so, dass alle Abgeordneten sich wochenlang vorher mit dieser Frage beschäftigen, sondern die meisten haben eine Arbeitsteilung. Der eine kümmert sich um Verkehrspolitik, der andere um Bildungspolitik und wiederum andere um diese Themen. Und deswegen gab es dann eine Debatte, weil dann auch eine öffentliche Diskussion einsetzte, das erste Mal in der FAZ, dann in der Welt am Sonntag, Herr Alexander hatte da ja einen Kommentar geschrieben und dann auch in anderen Portalen. Und viele haben sich auch die Dokumente dann im Original angeschaut und andere wiederum, die aus vor allem dem Rechtsausschuss kommen, kannten diese Argumente natürlich schon länger. Insofern habe ich auch den Eindruck gewonnen in allen Diskussionen in der Fraktion, dass es nicht darum ging, man geht jetzt irgendeiner in Anführungszeichen rechten Kampagne auf den Leim oder lässt sich treiben, die Abgeordneten haben sich eine eigenständige Meinung gebildet. Mhm. Und es ist auch für viele ein Spannungsfeld. Das will ich vielleicht auch mal so aus den Diskussionen hier darstellen. Weil natürlich auf der einen Seite ist gerade die Union-Fraktion immer auch eine Fraktion, die weiß, wie wichtig Stabilität ist, wie wichtig es ist, dass wir nicht irgendwie große Konflikte oder Streitigkeiten haben. Aber auf der anderen Seite wird ein Kern der Union berührt, die Würde des Menschen und auch andere Fragen, wie zum Beispiel, welche Prinzipien gelten in einer Demokratie? Sie hat sich auch in mehreren Interviews dafür ausgesprochen, dass es zum Beispiel quotierte Listen gibt, was ein Verfassungsgericht in Thüringen anders sieht. So, das heißt, da ist natürlich schon auch eine politische Agenda zu sehen, die meisten in der Union ablehnen. Und das hat man in den Diskussionen dann auch wahrgenommen. Und dann setzte das immer weiter an in der Sitzungswoche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und gipfelte dann in dem Freitag. Ich fand dann richtig, dass Jens Spahn auch die Abstimmung abgesagt hat und gesagt hat, es kommt an diesem Tag nicht zur Wahl.
Frau Assemann wirkt irritiert, aber noch kurz die Nachfrage. Gehörten Sie zu denen, die die Stimme verweigert hätten im Zweifel?
Ich hatte auch meine Bedenken kundgetan und ich habe auch sehr dafür geworben, dass wir die Abstimmung nicht in dieser Woche durchführen, weil man auch gemerkt hat, es gibt sehr viel Gesprächsbedarf.
Wie hätten Sie abgestimmt, wenn abgestimmt worden wäre?
Ich hätte Sie auch nicht gewählt.
Okay.
Ja, ich wirke deshalb irritiert, weil ich bin ja selbst Fraktionsvorsitzende und ich war 3,5 Jahre Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine so wichtige Frage wie die Richterwahlen für das Bundesverfassungsgericht so dilettantisch vorbereitet werden, dass Ihre Fraktion da am Montag bis Freitag reinstolpert, dann ist das ein eklatantes Führungsversagen von Jens Spahn, wirklich. Weil ich habe mehrere Richterwahlen begleitet, erfolgreiche Richterwahlen von Menschen, die heute Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht sind. Ja, und ich ich habe doch vor ungefähr 5 Wochen, fast 6, mit Jens Spahn, mit Matthias Mirsch, mit Katharina Drücke, meiner Co-Vorsitzenden, zusammengesessen. Auch diese ganze Geschichte, die da jetzt aufgebaut wird, das sei doch die SPD-Kandidatin und man habe damit nichts zu tun. Ich kann das wirklich nicht verstehen, dass man von seinem eigenen Führungsversagen so ablenkt, indem man so eine Geschichte konstruiert.
Aber Abgeordnete entscheiden doch nach ihrem Gewissen.
Nein, Herr Ploss, lassen Sie mich mal ausreden, weil mir geht es darum, wie hat mein Fraktionsvorsitzenden Kollege Jens Spahn, der sehr selbstbewusst auftritt, der sich auch sehr ungern sagen lässt, dass es vielleicht anders gehen könnte. Wie hat er Sie als Fraktion eigentlich mitgenommen, darauf vorbereitet? Wie hat er einen so wichtigen Prozess Richterwahlen in Ihrer Fraktion abgesichert? Mein Eindruck ist inzwischen seit Freitag gar nicht. Ich habe vor 5 bis 6 Wochen, Anfang Juni war das, mit Jens Spahn, mit Matthias Mirsch, mit Katharina Drücke und mir im Büro von Jens Spahn gesessen. Und dort haben wir über die Richterwahlen geredet, vertraulich. Dort war klar, es gibt einen gemeinsamen Vorschlag. Dieser gemeinsame Vorschlag heißt, wir wählen Herrn Professor Spinner, wir wählen Frau Brosius Gersdorf und wir wählen Frau Kaufold. Das war der gemeinsame Vorschlag.
Und mit Betonung auf gemeinsam.
Da frage ich mich
nicht. Nicht der SPD oder sonst was Kandidat,
natürlich,
der gemeinsam.
Die SPD hat vorgeschlagen, die CDU hat vorgeschlagen. Ja. Aber das ist unser gemeinsamer Vorschlag. So, und dann sitze ich da am Freitag und dann wird mir der Eindruck vermittelt, die CDU ist noch nicht ganz so weit und außerdem ist es ja ein Vorschlag der SPD. So, ich kenne das freie Mandat.
Aber das ist ja auch
Demokratie. Ich habe hunderte von Abwägungen gemacht zu der Frage Artikel 38, wie entscheide ich Britta Hasselmann als Abgeordnete? Aber Sie haben doch als Fraktionsvorsitzende eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die man da vorschlägt.
Das ist richtig, ja.
Und für die Zukunft auch die Frage zu beantworten, wer möchte sich denn da noch bewerben? Ja. Beziehungsweise bewirbt sich ja gar nicht, sondern wird angesprochen, vorgeschlagen. Dürfen wir sie vorschlagen?
Wichtiger Punkt, ne?
So ja. rum. Und da hat niemand gesagt, ich möchte gerne Verfassungsrichterin werden. Möchten Sie, Herr Lanz, vielleicht? So geht das. Und das hat man bei den 3 Personen getan. Und dann ein solch eklatantes Führungsversagen, gepaart mit also mit den Vorwürfen von Plagiat. Ich bin am Freitagmorgen 7:15 mit dem Plagiatsvorwurf durch eine Meldung bei Social Media konfrontiert worden und habe mich gefragt, was bedeutet das jetzt für diesen Tag? Also rundherum finde ich verantwortungsloses Verhalten.
Ist das Zufall, dass dieser Plagiatsvorwurf ausgerechnet am Freitagmorgen auftaucht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine Hilfskonstruktion, die ja jetzt auch wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, weil sowohl Jens Spahn als auch Friedrich Merz wollten nicht sagen, sorry, wir haben vielleicht zwischen 30 und 40 Abgeordneten, die der Führung der CDU,
wobei
er
hat das dann schon relativ früh auch den anderen Fraktionen adressiert.
Die Mehrheit verweigern. Mhm. Ja, ich glaube, das war eine Hilfskonstruktion. Darf ich
noch einmal nur zum Verständnis, weil es wirklich gerade so spannend ist, wie Sie das schildern, wie das hinter den Kulissen läuft. Wann haben Sie angefangen, Ihre Fraktion darauf vorzubereiten?
Wir haben erst mal ein Gespräch geführt mit...
Also zeitlich meine ich jetzt. Also nicht ganz genau, aber...
so eine Woche, na, 2 Wochen, eine Woche oder 2 später. So, dann geht man natürlich auch nicht in eine Gesamtfraktionssitzung mit 130 Leuten und sagt so, hier sind jetzt mal 3 Namen und die sind dann im Markt der Möglichkeiten. Nein, man spricht mit einzelnen Leuten in der Fraktion, die im Rechtsbereich zuständig sind. Man überlegt sich, kennt man die Person, hat man Dinge gelesen, die sie veröffentlicht haben, oder kennt man die aus Anhörungen?
Und dann tastet das so ab und
sagen
tastet
sie
sich
der
nach
Fraktion,
vorne.
Wir machen uns gerade ein Bild darüber, das steht jetzt bald an, die Rechtsleute bei uns sprechen darüber. Okay. Und natürlich kann ich auch das Argument, jeder Abgeordnete, Artikel 38, ich entscheide nach meinem Gewissen, aber als Fraktionsvorsitzende, ich muss mal sagen, ich habe jetzt 3,5 Jahre jede Woche mit Katharina Dröge und Christian Dürr und Rolf Mützenich Mehrheiten sichern müssen. Und natürlich können Sie mir sagen, es gilt der Artikel 38. Stimmt. Aber ich habe doch die ganze Zeit auch bei schwierigsten Entscheidungen für Bündnis 90 Die Grünen versucht, die Fraktion mitzunehmen, Gespräche zu führen. Okay. Das ist Ihre Aufgabe als Fraktionsvorsitzender. Und
aber das hat sorry, Jens Spahn ja selber auch gesagt, nicht, dass der Prozess nicht optimal gelaufen ist. Also da sind wir, da sind wir uns ja einig, der Prozess war nicht gut. Und da gilt es auch einiges aufzuarbeiten. Er hat das ja selber auch in einem Brief diese Woche an die Fraktion unterstrichen. Also insofern sind wir uns da einig, dass der Prozess hätte anders laufen sollen. Und die Vorbehalte, die es gibt, die hätte man natürlich in einem kleineren Kreis auch vorher schon adressieren müssen. So, wenn
das ist aber nicht passiert. Nicht
ein.
Naja, in das, dem Brief heißt nee, es, man hätte anders. Genau,
es kam dann die Diskussion im Fraktionsvorstand in der Fraktion auf. Ich kann auch vielleicht hier in der Runde nochmal hinter den Kulissen berichten. Jens Spahn hat dann diese Diskussion auch frühzeitig weitergegeben an die SPD-Fraktion, weil man da schon merkte, das mit der Mehrheit wird sehr, sehr wackelig. Und es kann gut sein, dass diese geheime Wahl anders ausgeht. Und aus guten Gründen gibt es ja eine Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, weil diese Personalvorschläge eben auf breite Akzeptanz stoßen müssen. Ich hätte mir gewünscht, alle hätten danach gesagt, okay, wir respektieren das, weil es hier auch um bioethische Fragen geht. Und wir verschieben das nochmal, bevor man da den Zug noch weiter anheizt und immer stärker auf die Wand losfährt.
Aber Sie haben, ja, Sie haben ja vorhin selber gesagt, dass auch der Auftritt von Frau Bosius-Gerstorf gestern ja Ihre Haltung nicht verändert hätte, wenn ich Sie richtig verstanden hätte. Das heißt, genau, das Zeitaufstieg, Problem, das heißt, genau. Ihr Argument, es ist doch gut, wenn wir jetzt noch mal gewartet haben, dass sich sozusagen die Sache beruhigt hätte, sozusagen, das hätte bei Ihnen ja
man hätte noch mal auch dann über die Vorschläge diskutieren müssen, weil sonst können Sie sich ja irgendwann auf Fraktionssitzungen sparen, wenn Sie sagen, all das, was da besprochen wird, ist, spielt gar keine Rolle.
Ja, aber es hätte ja, ist denn eine Diskussion so, und, vorstellbar, und Problem, bei der genau, die Mehrheit Problem, vorhanden gewesen wäre?
Das Problem
wäre.
Bei Frau Brosius-Gerstorf ist ja nicht, dass die Positionen nicht bekannt wären, sondern dass sehr viele Positionen bekannt sind.
Das aber dann hätte ja auch eine weitere Debatte nichts geholfen, weil Sie wären ja nach wie vor dagegen gewesen.
Man hätte sich, ja genau, man hätte sich, nach dem Vortrag, man hätte sich überlegen müssen, ob man vielleicht doch eine andere Person nimmt, so wie das ja in der Vergangenheit auch der Fall war.
Das kommt einem ein bisschen vor.
Aber
die ist
doch das wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen. Also ist sowas gab es ja in der Vergangenheit auch
schon. Aber der grundsätzliche Punkt ist jedoch der, wir haben ein, wie so oft in den letzten Jahren, auch in der Ampelkoalition, ein eingeübtes demokratisches Verfahren. Regeln, an die sich jeder über Jahre gewöhnt hat. Es gibt den Richterwahlausschuss, der tagt geheim. Also das heißt, die
da saß Frau Hasselmann ja auch. Ja. Ne?
Da hätten
und
Sie
da haben also alle zugestimmt, auch vier, wenn ich das richtig im Kopf habe, Unionsleute.
Fünf.
Es war ja eine geheime Wahl.
Es ist auch mit, eine geheime Sitzung. Das
mit
heißt auch
Tischkabinen.
Es hätte gar nicht berichtet werden dürfen, was mit, da diskutiert
mit
wurde.
Mit Tischkabinen, aber Frau Brosius-Gerstorf, Herr Spinner, und eben auch Frau Kaufold. Und das ist doch der Punkt, Herr Ploss. Sie können nicht sagen, sowas hatten wir schon oft. Nein, dieser Vorgang ist in seiner Dimension einmalig.
Horst Dreier heißt auch zurückgezogen.
Kurz, nein. Wenn ich den Gedanken noch kurz zu Ende bringen darf. Also es ist ein normales ein Verfahren, das man über Jahrzehnte so durchgeführt hat. Oder so über Jahre, das wurde ja noch mal verändert.
Im Geheimen, leise, diskrete Verabredung. Und dann vor 10 Jahren der Beschluss.
Und man denkt, das funktioniert irgendwie. Und dann trifft es auf die Realität. Und die Realität ist in den letzten Jahren, und nicht nur bei dieser Entscheidung, sondern bei allen möglichen parlamentarischen Entscheidungen, von der Kanzlerwahl, von diversen Abstimmungen und Geschichten bei der Ampel, bis hin zur Wahl in der Unionsfraktion, wo einst völlig überraschend der Vorsitzende nicht wiedergewählt wurde, obwohl das eigentlich fest so geplant war. Da trifft auf einmal, da kommt eine Dynamik rein, die für die Spitze irgendwie nicht vorhersehbar ist oder nicht vorhergesehen wurde. Mhm. Und dann fehlt, dann gibt es etwas, was fehlt. Dann gibt es eine fehlende Überzeugungskraft, vielleicht auch eine fehlende Geduld, sich auf bestimmte Argumente einzulassen, vielleicht auch eine Angst, durch ein bestimmtes Abstimmungsverhalten unter Druck zu geraten. Und dann scheitert diese Entscheidung. Und das hat mal nur kleine Folgen und mal, wie hier, hat es gravierendste Folgen. Also ich glaube, wir haben die letzte normale Bundesverfassungsrichterwahl erlebt. Es wird ab jetzt alles anders sein bei künftigen Verfassungsrichterwahlen. Es wird, ich hatte an der Humboldt-Uni eine Professorin für Jura und Geschlechterstudien, Susanne Bär. Die wurde auf Vorschlag der Grünen ans Bundesverfassungsgericht gewählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Susanne Bär heute noch mal gewählt würde. Sie hat einen Lehrstuhl, der sich mit feministischer Rechtswissenschaft befasst, mit eben Gender Studies im Recht. Also es ist nicht vorstellbar, Und sie hatte eine geräuschlose Amtszeit in Karlsruhe. Es ist nicht so, dass da bekannt geworden wäre, dass sie versucht hätte, irgendwie dort alles zu gendern und irgendwie den, weiß nicht, die irgendwelche ideologischen Positionen einzuspeisen. Aber es wäre heute nicht mehr vorstellbar. Vermutlich auch ein ehemaliger Ministerpräsident Peter Müller wäre nicht nochmal gewählt worden. Vielleicht auch jeder Verfassungsrechtler, der sich jetzt mit prägnanten Kommentaren zur politischen Lage in die Öffentlichkeit wendet. Also ein Daniel Thüben zum Thema Migrationsrecht, ein Christoph Möllers zum Thema NPD-Verbot. Das sind alles Personen, die jetzt aus Gewissensgründen, kann man so sagen, sich angreifbar machen würden, die dann auf den Grill gelegt würden von Social Media. Ja. Und wenn ich das noch sagen darf, ja, ich finde unbedingt. Die Politik, Union wie SPD, haben Frau Brosius-Gersdorf richtig hängen lassen. Es kam ja kein Mal wirklich eine echte, harte Solidaritätsbekundung gegen diese Angriffe, denen sie ausgesetzt war. Die Union hat ja kein Mal gesagt, gemeinsame Kandidatin, es ist unmöglich, wie mit ihr umgesprungen wird in Social Media. Das heißt, welcher Wissenschaftler soll sich dem aussetzen?
Herr Alexander, was ist aus Ihrer Sicht da passiert? Sie haben vorhin sehr zustimmend genickt, als Frau Hasselmann sagt, es ist ein eklatantes Führungsversagen. Aber auch medial, was ist da passiert? Ich glaube, es lohnt ein differenzierter Blick auf das, was da medial auch passiert ist.
Also das Erste, darf die Union in diesem Prozess Kandidatinnen oder Kandidaten ablehnen, wo sie Fragen hat? Selbstverständlich. Also ich meine, die Grünen haben ja auch jemanden abgelehnt, der Meinung war, man darf an der Grenze zurückweisen. Und deshalb überhaupt ist ja dieser Herr Spinner als Ersatzkandidat jetzt gekommen. Genau. So, also was die Grünen für sich in Anspruch nehmen, muss ja auch für die andere Seite gelten.
Genau. Alles andere wäre ja das ist seltsam. Aber auch unstrittig. Ne? So.
Und das Besondere ist jetzt, dass die Unionsführung die eigenen Leute nicht kennt. Und darin liegt eine besondere Ironie verborgen, weil die Unionsführung ist ja eine Truppe, die aus der Merkel-Zeit kommt und immer gesagt hat, Merkel kennt nicht die Seele der Partei, dieses C bedeutet ihr nichts, wir müssen wieder super konservativ werden. Und ich kann den Namen ja aussprechen, Spahn und Merz, die ja auf dieser Welle gesurft sind, denen passiert so etwas. Ne? Also das Besondere ist nicht, dass Abgeordnete der
das
Union
ist
sagen,
sehr ironisch,
die Thesen, die gestern bei Lanz vorgetragen wurden, gehören zum Spektrum, aber sind nicht unsere. Müssen ja auch nicht sein. Aber dass die eigene Führung das nicht weiß, das ist das Irre. Und da wäre in der Tat eine Entschuldigung fähig. Weil wenn die Union diskret zu Frau Hasselmann gesagt hätte oder zur SPD, Frau Brosius-Gersdorf ist es leider nicht, sowas kommt vor. Aber sie erst rauszuhängen und dann zu sagen nein und dann noch zu sagen, ach ja, und ein Plagiat gibt's auch noch. Das ist ein Skandal, völlig egal, wie man inhaltlich zu der Kandidatin steht. So. Und dies herausgearbeitet habend, würde ich aber schon sagen, dass es der Debatte lohnt, was diese Positionen sind. Und ich bleibe dabei, auch wenn im Internet Anwürfe und schreckliche Dinge passieren, muss es möglich sein für Unionsabgeordnete zu sagen, in dieser Frage sehen wir anders und diesen Weg gehen wir nicht mit. Das ist legitim.
Aber wenn ich da noch einmal sagen darf, ich würde zu 100% zustimmen, wenn es um das Thema Abtreibung im Bundestag geht. Also wenn es um das Thema Lebensschutz geht und dass da selbstverständlich ein Herr Ploss oder ein Herr Spahn oder ein Herr Merz die Kernthemen der Union
aber
vertreten.
Auch der christlich-soziale Flügel bei uns. Also es sind ja nicht nur die Konservativen, es sind ja auch die aus der christlich-liberalen Ecke.
Wir haben es ja auch alle gehört.
Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Ja, und auch Sozialdemokraten, also wie die ehemalige Ministerin Ulla Schmidt und so, die sich dazu äußern. Das finde ich völlig legitim. Ich finde es auch völlig legitim, wenn ein Bischof irgendwie auch mit scharfen Worten verurteilt, wie er die Positionen von Frau Brosius-Gersdorf verurteilt. Nur es ist ja hier nicht so, dass mit der Wahl von dieser Richterin irgendeine Form von Gesetzesänderung gekommen wäre, sondern du wählst eine Person, die mit einer großen Bandbreite an Themen, da gibt es ein Thema, das dich stört. Mit diesem Thema wird diese Frau vielleicht, hätte sie nie zu tun gehabt in Karlsruhe.
Zumal sie oder ja vorgesehen sie war, muss man einmal kurz erklären.
Das ist ein Irrtum.
Also aus diesem Spektrum sozusagen, und da finde ich, muss man doch auch sagen, ist das jetzt wirklich die Gewissensentscheidung? Also ich weiß, wir können niemandem vorschreiben, diese Person zu wählen. Das will ich auch nicht. Und ich finde es auch, ich würde auch keinen verurteilen, der das macht. Ich sage nur, Demokratie muss funktionieren. Mhm. Also es muss ja irgendwie möglich sein, Kompromisse
aber
zu machen.
Aber funktioniert doch. Und wenn es solche Debatten gibt, heißt das doch, die Demokratie funktioniert.
Aber die Frage ist ja für die Zukunft, wie wähle ich einen Richter, wenn jeder dieser kleinen Aspekte zur Gewissensfrage wird? Ich meine, man stelle sich mal vor, die Union nominiert... Es
geht um bioethische Fragen.
Ja, aber die Union nominiert einen Kandidaten, völlig fiktives Beispiel, der sagt, wenn Mütter zu viel arbeiten und die Kinder vernachlässigt werden, muss der Staat die Kinder in Obhut nehmen oder so. Also jetzt wirklich fiktives Beispiel. Und da sagt Frau Hasselmann, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, den zu wählen. Der hat aber noch 10 andere Positionen zu 10 völlig anderen Themen. Und dann musst du dich doch als Abgeordnete oder auch als Fraktionsführung fragen, wie weit bin ich bereit, Kompromisse einzugehen?
Aber die Grünen haben doch unseren Vorschlag abgelehnt.
Meine Gewissensentscheidung so, ja, vor der Wahl im Richterwahlausschuss.
Vor
ja,
der Wahl, Herr
Pirch, den gewählt, Punkt habe ich ja gemacht. Also, dass der Prozess nicht gut gelaufen ist, das räume ich ja ein.
Das geht nicht um
absolut richtig.
Aber genau darum geht es ja. Ne?
Aber es geht nicht um irgendeinen Prozess.
Es geht auch nicht um Abtreibung. Also, was da in Rede steht, ist ein bestimmtes Verständnis, Leben und Würde, in welchem Verhältnis steht das?
Genau.
Und diese Debatte durchzieht die Bundesrepublik. Mhm. Das ist der alte Konflikt, damals Dreier und dann Dreier hat darauf beharrt, man muss das anders sehen. Dann haben linke Polizisten übrigens Einspruch erheben oder ganz früher Böckenförde gegen...
Horst Dreier, kurz erklärt, ja. Ne? War mal Kandidat auch fürs Verfassungsgericht. Ist der Doktorvater, glaube ich, von Frau Brosius.
Genau, also der Kern der Debatte wurde intellektuell schon mal vor 20 Jahren geführt.
Genau. Ne?
So, und, oder auch der legendäre Böckenförde gegen Herdegen. Also man kann sozusagen einen entschlossenen Würdebegriff auch als Linker haben. Und es ist auch irgendwie eigentlich traurig, dass das nicht mehr vorkommt in der jetzigen Debatte. So, also das muss man schon artikulieren dürfen. Und das ist selbstverständlich eine Gewissensfrage. Das ist die...
geht ja nicht darum, ob man der Steuersatz ist.
Ich sage nicht, dass es keine Gewissensfrage ist. Ich sage, dass es eine Gewissensfrage von geringerem Impact ist, wenn du einen Richter wählst, der nach Karlsruhe geht oder wenn du selber ein Gesetz verabschieden sollst. Ja. Es wird ja regelmäßig, werden ja Entscheidungen als Gewissensfrage freigegeben.
Nein,
es wird regelmäßig gesagt, Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe
Abtreibung. Jeder Abgeordnete muss nach seinem Gewissen entscheiden. Nicht darf, muss. Ja?
Ja.
Also das ist das Erste.
Ich sage nicht, dass es keine Gewissensentscheidung ist.
Warum darf ich die Sätze nicht sprechen?
Weil du mir auch ins Wort gefallen bist, Verzeihung. Also der Punkt ist doch, ich habe nicht gesagt, dass es keine Gewissensentscheidung ist. Das ist mir ganz wichtig. Sondern ich sage nur, du musst doch selber wissen, wann, mit welcher Gewissensentscheidung, also wie gravierend ist das Thema, über das du gerade entscheidest. Entscheidest du über eine politische Veränderung, über eine gesetzgeberische Veränderung oder entscheidest du über eine Personalie, wo das ein Aspekt ist von 20 Aspekten?
Also
das
der
ist
Begriff,
doch ein Unterschied.
Artikel 1... in Verbindung mit Verfassungsgericht. Also mehr Flughöhe geht nicht, das ist selbstverständlich eine Gewissensfrage. Und das ist auch nicht eine graduelle Gewissensfrage. Deshalb wäre jede Forderung, also Jens Spahn hat den Fehler gemacht, aber die Forderung an Spahn zu richten, zwing jetzt deine Abgeordneten, das ist infam. Mhm.
Wer hat die
Kann ich zum Beispiel Ricarda Lang im Gespräch
nicht,
mit Kollegen...
Also.
Meint, das ist eine Gewissensfrage und das muss besprochen werden. Mhm. Und das Interessante ist doch, dass die Union jetzt innerhalb von kurzer Zeit zweimal in so einer Frage in Konflikt mit ihrer Kernklientel gerät. Vor der Bundestagswahl, als die Union in die Abstimmung mit der AfD gegangen ist, hat die Kirche gerufen, was tut ihr? Und gegen das Zustrombegrenzungsgesetz wurde übrigens auch mit der Würde des Menschen argumentiert. Jetzt, in einem ganz anderen Thema, sagt die Kirche wieder, was tut ihr? Und warum hört die Union das so spät? Eine Partei mit dem C.
Ja, das ist der Punkt.
So, und das ist schon sehr interessant und ich finde... auch, dass Leute, die sich sehr konservativ, sehr forsch, sehr rechts geben, das nicht hören. Und zwar bei der Migration und beim Lebensschutz. Das ist schon bemerkenswert.
Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine, natürlich gilt der Artikel 38. Und das ist in jeder einzelnen Entscheidung eines Abgeordneten eine grundlegende Entscheidung, die man mit sich treffen muss. Gleichzeitig ist man Mitglied einer Fraktionsgemeinschaft und das Ganze kommt in einen Abwägungskorridor, sage ich jetzt mal als Abgeordnete. So, und da gibt es schwierigere oder leichtere Entscheidungen. Ich finde, Frau Brosius-Gersdorf hat gestern Abend bei Ihnen sehr klar gemacht, wo sie radikal steht, nämlich beim Grundgesetz, beim Artikel 1. Der Würde des Menschen, die unantastbar ist. Das ist für mich ganz eindeutig klar gewesen gestern Abend, um das einmal in der Sache zu sagen. Und ich persönlich und auch für unsere Partei und Fraktion finde den Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, genau richtig, den sie gestern auch hier vorgetragen hat, was die Frühphase der Schwangerschaft angeht. Ja, ich bin da nicht einer Meinung mit vielen Vertretern der katholischen Kirche. Aber ich finde, sie hat es gestern sehr klar deutlich gemacht, was die Straffreiheit und die Frage von Rechtswidrigkeit und der Schutz des ungeborenen Lebens und die Frage des Selbstbestimmungsrechts im Kern der Frau angeht. Das ist die eine Frage, die ist hier gestern erörtert worden. Die wird für viele der CDU-Abgeordneten relevant diskutiert und für andere auch in anderen Fraktionen. So, der zweite Teil ist aber der, mir wird viel zu lapidar darüber hinweggegangen, dass Jens Spahn irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und jetzt geht's einfach weiter. Und er hat doch auch einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, wer den Brief gelesen hat. Da ist kein Schuldeingeständnis. Man müsste, ist nicht gut gelaufen. Irgendwie.
Das ist dieses
Wording, eigentlich dafür verantwortlich? So, und das ist etwas, und da bin ich ganz bei Frau Ammann, in einer solchen Situation, wo wir das Bundesverfassungsgericht, wo wir mit rechtsextremen, rechtspopulistischen, autokratischen Kräften, die diese Institution versuchen zu diskreditieren, anzugreifen, nicht nur bei uns, auch in anderen europäischen Ländern. Da schädigen Sie jetzt das Verfassungsgericht so dermaßen, indem es da keine Abstimmung, offenbar keine Vorbereitung in der Fraktion gibt. Das ist für mich ein unfassbarer Vorgang. Und ich, der letzte Punkt, weil Sie immer sagen, bei den Grünen war das ja schließlich
Frau Hasemann, lassen Sie uns, das Argument ist weg, das ist keins.
Ja eben, also, es gab einen solchen Vorgang noch nie. Wirklich
exakt.
Nicht.
Genau, das ist der Punkt, aber der Widerspruch ist wichtig, Herr Alexander.
Auch gerade die Leute, die Frau Borsus-Gersdorf bei Lanz so stark fanden, einmal ein Verständnis zu geben, warum es Leute gibt in der Unionsfraktion und auch darüber hinaus, die das skeptisch sehen. Wir haben eine Rechtsprechung, zwei grundlegende Urteile des Verfassungsgerichts, die sagen, wir verzichten bei Abtreibung auf Strafbarkeit, aber Abtreibung ist nicht rechtmäßig.
Richtig.
Egal, wie wir dazu stehen, das ist die jetzige Rechtslage.
Richtig. Es ist nicht legal.
Egal, wie wir das doch, so, das ist so. Mhm. Und jetzt haben wir in der Ampelkoalition den Versuch, dies einseitig, also ohne die Opposition, ohne die Union zu stürzen. Dieser Versuch misslingt. Ja? Und jetzt haben wir eine Kandidatin für Verfassungsrecht, die in ihrer Sendung sagt, in dieser Frage stehe ich ein Stück neben der bisherigen Rechtsauslegung. Das ist ein O-Ton aus ihrer Sendung. So, und daher kommt der Verdacht in der Unionsfraktion. Moment, da soll etwas verändert werden über Personalpolitik. Und das müsste man adressieren. Also wenn sie gewählt werden würde, müsste sie mit den Abgeordneten besprechen, es geht mir nicht darum. Und sie hat ja Versuche gemacht, gesagt, mein Spektrum ist breiter und so weiter. Aber das ist schon ein entscheidender Punkt. Und deshalb, und den Einwand muss man auch ernst nehmen. Weil wenn wir ein neues Abtreibungsrecht wollen, dann bräuchten wir eine Debatte dazu. Da müsste der Bundestag entscheiden. Und es kann nicht sein, dass dies auf einem anderen Weg versucht wird.
Nee, einmal kurz die Gegenrede von Melanie Ammann. Ja. Und dann hören wir es doch einmal, weil es wirklich so wichtig ist, das an, was sie gestern dazu gesagt hat. Erst also, Sie, Frau Ammann.
Da möchte ich kurz ergänzen, weil ich finde, das gibt das Thema etwas verkürzt wieder. Und ich finde auch die Formulierung, das wollte die Ampel stürzen. Die Ampel wollte das Gesetz in der Hinsicht ändern. Stürzen klingt ja, als wollten sie irgendwie mit Gewalt und durch
die
Hintertür.
Die Abschaffung des 218 muss weg, war der
Slogan. Also ich glaube nicht, dass man Vorgänge im Bundestag, bei denen ein Gesetz geändert wird, als das Stürzen von Vorschriften bezeichnen kann. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es wird jetzt so verkürzt dargestellt, dass wenn die Union für diese Kandidatin gestimmt hätte, hätte sie für die Relativierung der Menschenwürde gestimmt.
Ist doch nicht der Fall.
Und da wird man hinter die Fichte geführt, weil Frau Borsus-Gersdorf hat hier gestern gesagt, wir hören es hoffentlich gleich nochmal, ihre Argumentation ist, wenn die Menschenwürde dem ungeborenen Kind so zusteht wie der Mutter, kommt man bei der Frage einer Abtreibung in die Abwägung von zwei Menschenwürde
Trägern. Ja, und sie sagt auch, man kommt dann auch zum Ergebnis, dass es gar nicht geht.
Und dann muss man, die Leute, die sagen, schon das ungeborene Kind hat die Menschenwürde, müssen erklären, warum sie dann Menschenwürde gegen Menschenwürde
abwägen.
Aber das
ist unsere Rechtslage.
Und warum ein Rechtsträger...
Das ist unsere Rechtslage.
Ja, aber jetzt möchte ich mal zu Ende reden, sorry. Aber die Menschenwürde ist in dem Fall... Sie sagt, ich sehe einen Widerspruch darin, dass von der Rechtswissenschaft oder vom Verfassungsgericht gesagt wird, auf einmal ist die Menschenwürde abwägbar, weil eigentlich ist sie nicht abwägbar. Und das ist ihr Punkt. Und sie sucht nach einem Weg sozusagen zu sagen, naja, meine, ich bin überzeugter davon, juristisch betrachtet, dass man die Menschenwürde erst dem geborenen Kind zuerkennt und das Kind vorher durch den Lebensschutz schützt. Ja. Weil sonst müsste man abwägen und das finde ich dogmatisch nicht überzeugend. Das ist ihr Punkt. Aber sie kommt nicht als radikale Abtreibungsgegnerin, die als mit einer Mission nach Karlsruhe will. Ich finde da, und dem die Union den Weg bereiten würde. Also, sie war als Sachverständige Mitglied einer Kommission.
Aber es ist doch wirklich interessant.
Ja. Aber jetzt, Herr Alexander,
jetzt sind wir beim Kern angekommen. Es ist doch wirklich interessant. Wir haben eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, die verfestigt ist. Das ist die Rechtslage. Und wir haben jetzt jemanden, der sagt, ich sehe da einen Widerspruch rechtsdogmatisch. Ich würde das anders auflösen. Was ist, ihr Recht ist, das zu sagen. Aber natürlich haben die Abgeordneten das in ihre Überlegung einzubeziehen. Und das ist, dass Unionsabgeordnete sagen, Moment, das haben wir doch die letzten Jahrzehnte immer anders gehandhabt. Und mit gutem Grund, weil dieser Abtreibungskompromiss, dass der intellektuell an Grenzen stößt, das war doch immer klar. Das war der Versuch, einen gesellschaftlichen Grundkonflikt zu befrieden, um einen Kulturkampf zu vermeiden. Und natürlich kann man sagen, das will ich anders. Aber wenn man sagt, ich will es anders, als das Verfassungsgericht es bis jetzt sagt, und ich will ins Verfassungsgericht, dann darf man schon eine Frage stellen.
Aber das finde ich jetzt noch mal sehr verkürzt. Da wird wieder Frau Blasius-Gerstorff dargestellt als jemand, der als Aktivistin dahin will, um die Karlsruher Rechtsprechung zu ändern.
Ich habe gar nichts gesagt von Aktivistin.
Aber da wird ja der Eindruck erweckt, diese Frau wartet nur auf ihre Gelegenheit, mit einem Richterspruch in Karlsruhe was wegzuwischen, was ihr nicht passt.
Genau, ganz kurz, weil es, glaube ich, wichtig ist. Sie war vorgesehen für die zweite Kammer.
Ja, anderer Senat.
Anderer Senat. Die entscheiden gar nicht über den 218. Das ist wichtig, das einmal zu verstehen.
Wobei die auch über Grundrechtsfragen mittlerweile entscheiden. Früher war es so, dass die so ein Staatsorganisationsrechtssenat waren.
Über das AfD-Verbot.
Ja. Die waren früher eher so mit Staatsorganisationsrecht befasst. Aber jetzt machen sie zunehmend auch Grundrechtsfragen. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass sie sich mit dem Thema Menschenwürde auseinandersetzen.
Also
den Punkt, den würde ich schon zugestehen.
Aber wir müssen doch, also das ist mir wirklich wichtig, weil wenn die, also wir haben doch gesehen, wie sich die amerikanische Gesellschaft an dem Punkt zerlegt hat. Wir haben gesehen, wie sich die polnische Gesellschaft zerlegt hat. Das heißt, wenn man eine Reform des Abtreibungsrechts haben wollte, müsste man einen breiten Konsens im Bundestag haben, wo hinterher alle Leute sagen, damit können wir umgehen. So, und deshalb war es so fatal, dass die Ampel den ja Gott sei Dank zuletzt abgebrochenen Versuch gemacht hat, das übers Knie zu brechen. Und daher kommt die Skepsis und die Fragen, die sich jetzt an diese Personalie richten. Und die Skepsis und die Fragen sind legitim. Und die wären auch vor 20 Jahren und vor 40 Jahren formuliert worden.
Also es gibt, glaube ich, zwei entscheidende Punkte. Das eine ist, es geht den meisten Abgeordneten, egal ob sie vom christlich-liberalen sozialen Flügel kommen, ob sie eher wertkonservativ sind, ob sie wirtschaftsliberal sind, dem geht es darum, dass der Schutz des menschlichen Lebens, egal in welcher Lebensphase, einen sehr, sehr hohen Stellenwert, wenn nicht den höchsten Stellenwert hat. Da geht es um das noch ungeborene Leben, aber es geht auch um das Leben der Älteren, die vielleicht in ihrer letzten Lebensphase sind. Das ist für die Union wahrscheinlich wichtiger als für alle anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag.
Frau Blasius-Gerstorff
sagt nicht, deswegen, das ist für mich nochmal
den Punkt, dass es keinen Schutz des Embryos gibt.
Genau,
das sagt sie in keinster Weise.
Ganz im Gegenteil,
sie weist ausdrücklich darauf
hin. Ich kann aber auch einmal einen Satz vorlesen. Das ist hier Februar 2025 im Rechtsausschuss. Zitat, meines Erachtens gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürde-Garantie erst ab Geburt gilt. Genau, das ist ja genau der Punkt, auf den Alexander hinaus.
Sie sollten jetzt den zweiten, den dritten und den vierten auch noch vorlesen. Das wäre wichtig.
Und die vier Fußnoten auch noch. Was ist das
genau,
denn?
Und,
das ist genau
ich,
das Ding.
Ich würde gerne noch auf den zweiten Punkt eingehen. So, für uns eben der Schutz menschlichen Lebens sehr, sehr wichtig. Und da geht es um eine ethische Frage, die auch mit Jens Spahn gar nichts zu tun hat. Ich bin ein großer Unterstützer von Jens Spahn, habe aber bei dieser Frage eine sehr kritische Einstellung, obwohl ich ihn sehr unterstütze und auch finde, dass er eine richtig gute Arbeit gemacht hat in der Koalition bisher. So, und wir haben diesen Schutz des menschlichen Lebens in allen Debatten immer nach vorne gestellt. Deswegen auch gesagt, dieser Kompromiss, der in den 90er Jahren geschaffen wurde, der ist auch aus Unionssicht schmerzhaft, aber im Sinne eines Friedens in der Gesellschaft, dass wir auch Brücken bauen zu anderen Positionen, Selbstbestimmungsrecht der Frau, stehen wir dazu. Wenn man diesen Kompromiss jetzt auflöst, genau, dann haben wir das, was wir in den USA sehen, was wir in Polen sehen und was wir auch in vielen anderen Ländern sehen, nämlich, dass dann Konflikte sich an diesen Themen aufheizen. Und ich glaube, das wäre für unsere Gesellschaft nicht gut.
Sie machen den Konflikt quasi auf und beklagen jetzt, dass es den Konflikt gibt?
Ja.
Das verstehe ich
jetzt
nicht.
Was ja auch okay, also ich finde es völlig legitim, dass man sich als Unionist, dass das dein Herzensthema ist, nur...
Ja.
In der Hinsicht ist der Kulturkampf schon einer, der von konservativer Seite ganz massiv geführt wurde.
Wir stehen doch zu dem Kompromiss. Wir stehen zu dem gesellschaftlichen Kompromiss.
Nein, ich rede von der Kandidatur.
Nein, also, Frau Haselmann, ich meine wirklich, vielleicht muss man mal sagen, cut. Weil, sorry, wir führen keine 218-Debatte, sondern wir führen eine Debatte darüber, dass sich hier eine exzellente Juristin mit einer wissenschaftlichen Position, die sie vertritt, die nicht ihre ist und nicht ihre ist. Und vielleicht auch nicht die von anderen CDU, CSU Abgeordneten.
Ist auch nicht meine übrigens, wollte ich nur kurz sagen.
Ich kenne ihre Position gar nicht so. Ja. Wir führen hier doch keine 218-Diskussion, sondern wir führen eine Diskussion darüber, dass für dieses höchste Gericht eine Richterwahl scheitert an einem Punkt, und zwar auf Zuruf, am Freitagmorgen, weil Jens Spahn und auch Friedrich Merz in ihrer Fraktion nichts abgesichert haben, 3 in Rede stehende Personen zu wählen. Darum geht es mir im Kern. Ich scheue keine Debatte zu 218. Aber ich will das einmal darauf zurückführen. Und ich mache das deshalb, weil, stellen Sie, Sie haben ja gestern mit Frau Brosius-Gersdorf gesprochen. Und Sie haben das gesehen. Und das war sehr eindrücklich, fand ich,
ja,
Ihr gemeinsames Gespräch. Was diese Frau die letzten 3 Wochen erlebt hat, an Diffamierung, an Diskreditierung ihrer eigenen Person, an Angriffe auf ihre Persönlichkeit, nicht nur an Berichterstattung, die es gibt in unserer pluralen medialen Gesellschaft, das ist ganz normal, man muss kritische Berichterstattung, brauchen wir. Aber das, was an Kampagnen vorbereitet war, und aufbereitet war. Herr Ploss, ich mache mir große Sorgen um die CDU/CSU. Ich frage mich, ich frage mich wirklich, ich habe genug selbst zu tun. Ich mache mir trotzdem Sorgen, weil ich eine ganz große leidenschaftliche Parlamentarierin bin, die an dieser Demokratie hängt. Und wenn ich sehe, dass dass das Muster der AfD ist, und die Absicht, die CDU/CSU zu zerstören. Und dass Sie mit dieser Kampagne, auf die Sie eingestiegen sind, einige von
Kampagne?
Ihnen, zu Frau Brosius-Gersdorf.
Von wem?
Und allem,
von
was damit zu
FAZ?
Tun hatte. Ja, wir können das, lesen
oder
Sie das
NZZ?
Doch nach. Sie können überall die Berichterstattung darüber sehen.
FAZ haben berichtet darüber.
So, dann sage ich Ihnen, Sie haben damit vielleicht keine persönliche Lebenserfahrung. Aber in meiner Biografie, ich bin jetzt 63 Jahre alt und ich sage Ihnen, ich habe kein Interesse mehr daran, dass mir Männer diese Welt erklären. Und diese Art, wie Frau Brosius-Gersdorf angegangen wurde, so kann man mit Frauen in dieser Republik nicht umgehen. Und Frau Ammann als Journalistin, jede Wissenschaftlerin, jede Ärztin, jede Frau in Führungsfunktionen weiß, worüber ich gerade spreche.
Aber das geht über eine Geschlechterfrage weit hinaus.
Das
ist ja eine inhaltliche Debatte.
Dass wir über eine inhaltliche Debatte, über einen inhaltlichen Punkt der Auffassung reden. Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Und die Verantwortung, dass sowas so läuft, wie das gerade läuft. Wir müssten auch über Verantwortlichkeiten reden. Warum ist Ihr Fraktionsvorsitzender nicht in der Lage, in Ihre Fraktion reinzuhören? Darüber
aber jetzt
vielleicht
vermischen
sich
Sie ja
eine
alles.
Meinung
also,
zu bilden,
die Debatte in der Unionsfraktion,
bedeutet.
Die ist ja rein sachlich und inhaltlich und die hat auch mit Geschlechterfragen
die
gar nichts zu tun.
Nicht sachlich.
Elisabeth Winkelmann-Becker, eine sehr geschätzte Kollegin aus dem Rechtsausschuss, die hat doch inhaltliche Argumente. Und die argumentiert doch nicht inhaltlich und von der Würde des Menschen ausgehend. weil sie so denkt, wie Sie das hier schildern. Dass es irgendwo eine Kampagne gab oder auch in irgendwelchen Online-Foren Aussagen waren, die überhaupt nicht akzeptabel sind, da bin ich ja bei Ihnen. Aber
heute,
die kommen ja nicht von der Unionsfraktion.
Heute wird dazu aufgerufen,
die kommen ja nicht von der Unionsfraktion. Ich bin sehr für eine sachliche Debatte. Ich glaube, wir führen die hier auch sachlich und dass wir uns ums bessere Argument auseinandersetzen. Und das, was Sie schildern, das erleben wir von links außen, auch von rechts außen, dass natürlich eine Schärfe reinkommt, die nicht gut tut. Aber die hat mit der ethischen Frage, über die wir hier in der Sendung sprechen, gar nichts zu tun.
Aber das ist jetzt auch, glaube ich, klar geworden. Ich würde einmal gerne verstehen, Herr Ploss, sind Sie, weil immer wieder das Wort fällt, der Kampagne. Und ich finde, das ist, greift ein bisschen zu kurz, aber das ist ja auch klar geworden. Da geht es ja auch um den Kern dessen, was sozusagen christdemokratisches Werteverständnis ist. Akzeptiert. Haben Sie als Abgeordneter sozusagen Versuche von Beeinflussung erlebt? Ich lese immer wieder von zigtausenden, zehntausenden
also
E-Mails, von vorgefertigten E-Mails, vorgefertigten Statements, Aufruf für Unterschriften, für irgendwelche
Petitionen und so weiter. Das gibt es bei einigen Themen.
Haben Sie das erlebt?
Also wir
in dem Zusammenhang,
genau,
würde ich gerne verstehen.
Vielleicht mal so grundsätzlich, also bei vielen auch gerade heiß diskutierten Abstimmungen kriegen wir manchmal vorgefertigte Mails, da ist der Text immer gleich. Die nehme ich gar nicht ernst, weil das sind Massenmails. Hier in dem Fall waren es sehr viele individuelle Mails. Wir hatten in meinem Wahlkreisbüro sehr, sehr viele Anrufe. Und zwar von Menschen, ich kann das natürlich jetzt auch nur vom ersten Eindruck schildern, aber die
aber
wirklich
das,
auch in der Mitte der Gesellschaft stehen, die kommen, das sind Ärzte, das sind Anwälte, das sind Handwerker, die sich gemeldet haben und die da wirklich ein Thema damit haben, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal aufgrund der ethischen Fragen, aber auch, das ist der zweite Punkt, dass sie sagen, da findet eine Linksverschiebung statt, die wir inhaltlich ablehnen. Und eigentlich haben wir doch jetzt entschieden, dass wir eine bürgerliche Politik bekommen. Und der Eindruck entsteht bei vielen, dass da so eine Linksverschiebung stattfindet, obwohl anders gewählt wird. Und das, das ist auch nicht gut.
Und okay, insofern gab es vermischen wir da nicht ständig, weil Sie auch gerade sagten, wir vermischen, vermischen wir da nicht ständig zwei Dinge?
Das war, ich gebe das jetzt nur wieder.
Ich verstehe das schon. Aber sozusagen Politik und Justiz sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also wenn wir über Kulturkampf sprechen, die Gesetze machen Sie. Die macht ja nicht Frau
Bundesgerichtsdorf. Also ich finde auch
eine Politik... so zu tun, als wäre da jemand, der ist jetzt am Bundesverfassungsgericht und macht Gesetze. Das ist eine ganz komische Vorstellung.
Das eine war, ich habe das
Sie
jetzt
machen
mal,
die Gesetze.
Genau,
Sie.
Das ist der entscheidende Punkt. Also ich habe das jetzt ja nur wiedergegeben.
Also ich würde sagen, der Linksruck politisch, also dieses Störgefühl, das viele haben. Ich habe mit Robin Alexander hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Bei der letzten Wahl zum Beispiel, dass du 50% wählen konservative oder sogar richtig harte rechte Politik und kriegen aber sozusagen linkes Regierungshandeln. Das ist das Gefühl häufig.
Genau, richtig.
So, aber das hat was mit dem zu tun, wie sie Koalitionen schmieden. Das hat was mit Brandmauern zu tun. Das hat was mit der Frage zu tun, wie man Mehrheiten organisiert. Das hat was mit der Frage zu tun, wie man Gesetze macht.
Aber genau davon soll das Gericht ja abgekoppelt sein.
Genau.
Und das meine ich ja.
Ist,
genau.
Ja, aber das ist ja jetzt
doch
die Entscheidung.
Und das
die
ist jetzt das, was in der Debatte aber ständig durcheinander geht.
Also wir haben jetzt
das Gefühl entsteht.
Wir werden auf 12 Jahre gewählt und sollen eben gerade nicht den gesellschaftlichen Trends und den Stimmungen folgen. Ja. Und sollen gerade nicht mit Blick darauf gewählt werden, dass gerade es eine konservative Mehrheit gibt in Deutschland oder also das Wahlergebnis eine konservative Mehrheit oder rechte Mehrheit ausdrückt, sondern es soll möglichst pluralistisch verschiedene Bereiche abdecken. Und da glaube ich, wenn man jetzt eben sich sozusagen bei jedem Kandidaten und jeder Kandidatin, und es wird bei den meisten was geben, wenn man nicht nur Leute, irgendwelche Bücherwürmer oder graue Mäuse, die sich nie irgendwie politisch mal exponiert haben, nach Karlsruhe schicken möchte, dann wird man wahrscheinlich künftig bei jedem Kandidaten kontroverse Positionen finden. Und dann ist bei jedem Kandidaten könnte dann mal eine Grüne, mal eine SPD
sagen,
das
passt irgendwie nicht. Aber wir haben es jetzt ja bei einer Kandidatin, und das liegt ja auch daran, dass diese Kandidatin sich selbst in den vergangenen Jahren sehr dezidiert in der Öffentlichkeit zu verschiedenen Themen geäußert hat. AfD-Verbot, Kopftuchdebatte, paritätische Listen bei Wahlen. Dann
sie tun jetzt wieder so, Herr Ploss, als hätte sie sich politisch
aber
geäußert.
Das
hat sie nicht. Ne? Lesen Sie mal genau und schauen Sie genau.
Ich habe aber
genau,
auch Interviews gelesen. Also da wird sehr deutlich sichtbar, dass sie schon eine Stoßrichtung hat.
Aber wir wollen
das kann doch keiner in Frage stellen.
Die sich auch in der öffentlichen Debatte einbringen.
Ja, sie hat schon eine Stoßrichtung. Also sie ist zum Beispiel in der Identitätspolitik ist sie eher links. Also sie ist dafür, dass es zum Beispiel quotierte Listen bei Wahlen gibt. So, das kann man in mehreren Interviews nachlesen. Und diese Interviews lesen sich aus meiner Sicht auch nicht.
Was fragen.
Ja.
Dürfen Richter eine Meinung haben?
Natürlich, aber ich würde immer sagen, wenn jemand sich zum Beispiel für ein so hohes Amt beim Verfassungsgericht bewirbt, sollte man auch eine gewisse öffentliche Zurückhaltung haben.
Sollte man 5 Jahre vorher eine Meinung gehabt haben.
Aber es war ja allein in den letzten Monaten.
Sie ist eine Professorin.
Wir wollen doch mal an Peter Müller, der hat nicht gescheut, über Wahlrecht zu reden, obwohl er noch Bundesverfassungsrichter war.
Aber die Wahlen zum Bundesverfassungsgericht so, und die Kandidatinnen und Kandidaten dafür, die sind in der Regel nicht so in der Öffentlichkeit, auch aus guten Gründen, weil
Peter
sie
Müller
über jeden
war sehr in der Öffentlichkeit
bitte haben sein
Herr
müssen.
Huber, Herr Huber, Peter Müller, über jeden Herr Habert, Herr Postkohle hat jede Woche irgendwas offen.
Und wir wünschen uns doch eine
Wissenschaft,
eine
sehr klare Stoßrichtung. Wir haben doch,
wir haben
bei den anderen auch keine Diskussion
aber
in der Form
gehabt. Wir
wünschen
uns doch fachliche Expertise.
Und Sie haben doch, also, Frau Hasselmann, Sie haben doch zum Beispiel Herrn Segmüller abgelehnt, weil er aus Ihrer Sicht auch zu konservative Aussagen
Herr
getätigt
hat. Herr
Merz
hat ihn noch nicht mal vorgeschlagen für den Richterwahlausschuss. Da ist der große Unterschied.
Aber es fanden ja Gespräche statt. Sie haben ja Herrn Segmüller abgelehnt.
Da ist der große Unterschied.
Sie haben ihn doch abgelehnt.
Damit haben Sie doch keinen Schaden angerichtet.
Da sind wir jetzt wieder beim Verfahren sozusagen und beim Handwerklichen.
Aber
Robin Alexander wollte die ganze Zeit.
Also dieses Fass, das Herr Ploss aufmacht, dass die alle vorher nichts gesagt haben dürfen. Die Debatte kann man nicht gewinnen.
Nee, die kann man ja auch objektiv nicht gewinnen, Herr Alexander, weil die sind ja alle öffentlich, die Interviews.
Dachte ich ja gerade. Und das Interessante ist aber doch, natürlich hat das Verfassungsgericht eine eminent politische Wirkung bei uns. Mhm. Sie denken Sie an das Klimaurteil.
Genau.
Also das Klimaurteil hat die damalige Große Koalition dazu bewegt, noch richtig mehr zu machen und Sektorenziele und 2045.
Ja, da hat sich auch was verändert im Laufe der Jahre.
Also
das ist
zu
wichtig,
sagen,
das zu verstehen.
Da passiert nichts Politisches, das meint niemand so. So, und in diesem Fall, worum es jetzt geht, warum sich alle so erstaunen, ist halt, dass wir ja in den Sachen Abtreibung keine neue Rechtslage haben. Wir haben die Rechtslage von immer. Und es gibt zwei Urteile des Verfassungsgerichts, die dem Bundestag gesagt haben, bestimmte Dinge dürft ihr nicht ändern.
Das letzte
und,
aus den 90ern.
Genau,
oder?
Und die 93? Ampel war das hatte 93, jetzt einen Anlauf gemacht, das wieder zu ändern. Und wenn man die Ampel gefragt hat, aber ihr macht doch das, womit schon zweimal gescheitert wurde, da hat die Ampel gesagt, ja, aber jetzt könnte das Verfassungsgericht anders entscheiden. Und das ist insofern legitim, dass sich Meinungen entwickeln und auch Rechtsprechung.
Genau.
Aber natürlich ist auf konservativer Seite der Verdacht entstanden, wofür die Linke keine parlamentarische Mehrheit hat, das versucht sie über strategische Personalbesetzung zu machen. Und deshalb wäre es, wenn man Frau Brosius wohlgewollt hätte, hätte man sehr früh in der Unionsfraktion kommunizieren müssen, dass dies nicht intendiert ist.
Aber das
ist der Hintergrund, der es für viele Unionsleute schwierig macht. Und das sollte man anerkennen.
Ist das etwas, Herr Alexander, nur ganz kurz nochmal nachgefragt, ist das etwas, was auch, also was alle so machen, taktisch besetzen, mit einem gewissen Ziel im Auge?
Nein, das hat Frau Amann richtig erläutert. Es ist gar nicht so, da sitzen SPD-Richter und CDU-Richter, sondern
Das meinte ich damit nicht.
Früher war es so, eine Seite schlug vor, aber schlug schon einen Kandidaten vor in der Erwartung.
Das meine ich.
Und wenn man jetzt mal bedenkt, die Regierung Scholz ist ja unter anderem darüber gestolpert, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wie ihr die Haushalte macht, geht es nicht.
Richtig.
Und die Frau, die das
Klimatransformationsfonds.
Frau, die das vortrug, Doris König, war mal von der SPD vorgeschlagen. Also die Vorstellung, da sind Parteisoldaten, das stimmt einfach nicht.
Ist wichtig, das einmal klar zu haben, ne?
So.
Ich habe
das gerade so kleinteilig erklärt mit der Kommission und so, damit man auch versteht, warum die Leute sich in der Unionsfraktion auch die guten Willens sind, schwer tun.
Ja, darf ich?
Ja, Sie dürfen, Frau Hasselmann.
Ja, weil Robin Alexander auch das Thema Klima angesprochen hat. Also ich bin ja der Auffassung, wir müssen jetzt ganz schnell im Bundestag natürlich auf allen Ebenen Gespräche führen, aber wir müssen jetzt ganz schnell vor September zu einer Richterwahl kommen. Denn diese Hängepartie, zum einen für die drei angesprochenen Personen, die bereits gewählt sind, mit 2/3 Mehrheit im Richterwahlausschuss, und die Frage, hat diese Regierung überhaupt eine Mehrheit? Ist die belastbar als Koalition? Das ist für mich eine zentrale Frage, weil offenkundig ist das nicht der Fall gerade. Ja, die CDU-CSU-Fraktion sagt, wir nicht, never ever. Hier kommen nur 2 von 3, die im Richterwahlausschuss eine Mehrheit gefunden haben. Die SPD sagt, alle 3 werden gewählt, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Wir haben alle 3 Kandidaturen unterstützt und tun das nach wie vor. Ich halte Frau Brosius-Gersdorf für eine exzellente Juristin, die ihre Rolle im Verfassungsgericht wahrnehmen wird. Und zwar in einer anderen Funktion als Wissenschaftlerin. Aber im Moment, ehrlich gesagt, Wie stabil ist denn diese Regierung? Ich sehe, dass Friedrich Merz in jedem Interview versucht, herunterzuspielen, wie ernst eigentlich der Streit im Moment ist. Und ich würde mir wünschen, und deshalb haben wir das, sind wir auf Jens Spahn und Matthias Mirsch zugegangen als Fraktionsvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen und haben gesagt, lasst uns bitte diese Hängepartie beenden. Aus zwei Gründen. Für die Richterin und für das Gericht, das höchste. Und vor allen Dingen auch damit Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Klarheit darüber haben, wie es eigentlich die Verfasstheit dieser Koalition. Und der zweite und kurze Punkt. Heute geht es los mit Frau Kaufold. Und deshalb habe ich das vorhin gesagt. Diese kampagnenartige Aufbereitung. Ich habe heute in den sozialen Medien einige Beiträge gesehen. Linke Klimaaktivistin. Das ist jetzt voll, tritt jetzt die zweite sozusagen. Und Herr Ploss, ich sage Ihnen, die CDU muss das mit sich klären. Sie müssen das klären, ob sie sich treiben lassen.
Aber was haben ob wir mit diesen Online-Kampagnen zu tun? Ob sie sich treiben lassen
von AfD-nahen Rechtsnetzwerken.
Aber Frau Hasselmann, nicht alles, was von der Position der Grünen abweicht, ist immer gleich rechts. Also es gibt auch was dazwischen.
Gucken Sie sich das heute einmal an. Ich halte das für sehr bedenklich. Und deshalb glaube ich, wir brauchen viel früher als im September, wenn es wieder losgeht, eine Klarheit, weil sonst eine wirklich sehr unsichere Situation.
Ich finde, es gibt jetzt aber auch den Anlass, mal nachzudenken, funktioniert diese Verfassungsrichterwahl? Genau. Wie soll sie in Zukunft funktionieren?
Das wäre der Blick nach vorne.
Also zum Beispiel,
wie geht das jetzt weiter? Ganz genau.
Also zum Beispiel, man kann auch mal überlegen, ist es eigentlich vernünftig, dass der Richterwahlausschuss, ich finde es richtig, dass er nicht öffentlich tagt, aber wenn der die Kandidatinnen und Kandidaten befragt, warum dürfen dann zum Beispiel die Mitglieder nicht nachher in ihrer Fraktion berichten oder sich auch öffentlich dazu äußern, was haben die eigentlich gesagt? Weil das führte jetzt dazu, dass zum Beispiel ein Steffen Bilger oder ein Alexander Trom oder also die verschiedensten Vertreter, die da waren, die Leute, die dort für die Union saßen, hätten ja bei ihnen überhaupt nicht klar machen können oder eigentlich nur unter Bruch dieser Verschwiegenheit. Wir haben mit denen über das gesprochen. Frau Brosius-Gersdorf hat das so erklärt. Wir haben den Eindruck, es ist nicht gefährlich, dass sie positionieren dort, weil sie uns glaubhaft beteuert hat, das und so weiter. Also das ist schon mal ein Faktor. Dann auch die Frage, CDU darf drei Richter benennen, SPD darf drei Richter benennen und FDP und Grüne jeweils einen. Ist das noch zeitgemäß? Ist das zeitgemäß in einer Zeit, in der die SPD so schwächelt in den Umfragen und in den Wahlergebnissen?
Ja, und ist es also, noch eine Frage hinterher, ist es zeitgemäß,
ist es dass überhaupt die Politik, zeitgemäß, das so aufzuteilen?
Also, Politik Richter nennt, die sie später kontrollieren sollen. Ist das zeitgemäß?
Ja gut, das ist ja eine demokratische Legitimation, muss man sagen.
Nee, also könnte man sich sozusagen etwas anderes überlegen?
Aber die Frage ist, wenn man sie
könnten vielleicht viele Institutionen verteilt, ne? Bundesrat auch.
Ja, ist also schon klar.
Also das will man sie ja damit sagen, schon absichern.
Oder zumindest, wenn man eine Wahl macht, was folgt daraus für die Rechenschaftspflicht der Kandidaten oder für der Vorschlagenden? Ich finde es auch gut, dass sich mit den Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld intensiver auseinandergesetzt wird.
Ja, absolut.
Das finde ich nicht schlimm. Nur das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, in der die Geduld fehlt, sich auf komplizierte Argumente einzulassen. Das ist ja auch so ein Erbe der Corona-Zeit noch. Und Christian Drosten zum Beispiel kann da ein Lied von singen, dass du sozusagen mit sehr schnell reduziert wirst auf, der wollte die Kitas zumachen.
Die Wutbürgerisierung ist das, was Sie meinen.
Ja, und da sozusagen, da frage ich mich, wie kriegt man es hin, keinen Wahlkampf machen zu müssen für diese Kandidaten, aber zugleich Transparenz herzustellen, dass man weiß, wer kommt da nach Karlsruhe, wer kommt da an das höchste Gericht.
Alexander, wie schauen Sie da drauf? Auch mit Blick, nochmal, das Wort Kampagne ist jetzt so häufig gefallen. Das war Ende Juni, als die FAZ anfing zu berichten. Das ist für mich zunächst mal einfach Handwerk. Das ist journalistisches Handwerk. Wir stellen Fragen, wir recherchieren, wir schreiben es auf oder wir berichten es. Das ist erstmal Handwerk.
Es hat natürlich Dinge gegeben, die nicht hätten sein dürfen. Also zum Beispiel, dass der Bundeskanzler in der Fragestunde konfrontiert wird und seine Antwort wird genommen und die AfD-Fraktion schneidet den ersten Satz weg und der zweite Satz ist, ja klar wähle ich die. Also dieser Schnitt.
Einfach nur ja, ne?
Dieser Schnitt, der geht nicht. Oder auch, ich habe irgendwo gelesen, Frau Brosius-Gersdorf ist eine furchtbare Juristin und das ist ein Code für Nationalsozialismus. Das ist infam. Das hat es alles gegeben, das sehe ich. Ich warne aber vor dem Fehlschluss zu sagen, damit ist jede Kritik diskreditiert. Weil das würde diesen Kampagnen eine wahnsinnige Macht geben. So, also wir müssen schon das Gespräch in der politischen Mitte aufrechterhalten. Und da müssen auch Positionen vorkommen, die nicht grün sind. So, und in diesem, da bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld.
Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja nicht nur, das war jetzt der härteste Teil, glaube ich, mit Frau Brosius-Gersdorf, was die alles erleben musste. Aber wir haben ja auch so ein Stück weit, und darüber muss man auch diskutieren und auch reflektieren, ich finde auch innerhalb der demokratischen Kräfte. Ich gucke mir das gerne für mich selbst an und für die Grünen, weil selbstkritischer Blick gehört immer dazu, sage ich ganz ausdrücklich. Aber wenn ich sehe, was in den letzten Wochen mit Frau Suthoff passiert ist, die Sonderbeauftragte für den Vorgang der Maskenbeschaffung, wenn ich mir ansehe, was mit der Bundeswahlleiterin Ende 2024 passiert ist, massive Kritik in Fragestellung der Person, ihrer Kompetenzen in jeder Hinsicht. Und das von der Spitze der CDU. Ja, Herr Merz hat sich zu Frau Suthoff geäußert.
Man konnte den Eindruck gewinnen, dass Sie die Kompetenz von Herrn Spahn auch in Frage stellen.
Ja. Sie haben doch Herrn Spahn extrem hart angegangen.
Ja, natürlich, das würde ich auch immer wieder tun, weil es gerechtfertigt ist. Ich rede jetzt aber nicht über Fraktions...
Frau Hasselmann meint, ist dieses Geraune, das zunehmend zu einem politischen Faktor wird. Das, was Robin Alexander auch gerade beschrieben hat.
Es geht doch nur in eine Richtung.
Das geht doch nicht darum, dass Herr Spahn mich nicht kritisieren kann. Ja? In der politischen Auseinandersetzung. Ich rede hier jetzt gerade bewusst über bestimmte Funktionen und Funktionsträgerinnen, die keine Politikerinnen sind. Genau. Frau Suthoff ist eingesetzt worden von Herrn Lauterbach als Sonderbeauftragte. Frau Suthoff hat innerhalb des Ministeriums und als Juristin einen sehr guten Ruf. Und trotzdem wird sie diskreditiert ohne Ende. Oder die Bundeswahlleiterin aus ihrer Fraktion, ich könnte Ihnen Zitate nennen, ohne Ende, nur weil Entscheidungen der Bundeswahlleiterin einigen in ihrer Fraktion nicht gepasst haben. Und das ist eine Art von Auseinandersetzung. Herr Lanz, die schüchtert ein.
Also um das Bild zu vollständig zu machen, muss man schon fairerweise sagen, also Kampagnen sind jetzt dem linken Lager auch nicht fremd. Das ist, und ich weiß noch, als ich damals in Social Media, auf damals noch Twitter, das erste Mal da war, war mein Eindruck, es ist eine linke Mehrheit da und es wird schon ziemlich erbarmungslos auch gepestet gegen konservative Politikerinnen und Politiker, gegen AfD sowieso. Dann kam irgendwann, ist das gekippt in Richtung AfD. Heute kann man da kaum mehr ein C reinsetzen, ohne dass man als Nicht-Rechter oder AfD-Mensch irgendwie auf den Deckel bekommt. Aber trotzdem, ich finde, Jens Spahn ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch unfaire Kampagnen von linker Seite gibt. Sein Satz in der Welt, man muss die AfD behandeln wie eine normale Partei, den er sagte in dem Kontext im parlamentarischen Prozess. Also bei der Frage, was für einen Sitzungssaal kriegen die, wie sollen sie die Ausschüsse besetzen? Und das ist eine Meinung, die man haben darf.
Ja, und er wurde auch wichtig, auch in dem, wurde auch weggelassen, er wurde explizit danach gefragt. Er hat das nicht so von sich aus gefordert, verlangt, sondern er wurde danach
das
gefragt.
Das kam noch hinzu.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Aber jetzt, wenn ich den Punkt nochmal, also, und jetzt im Rahmen der Verfassungsrichterwahl hieß es dann, naja, wir erinnern uns, also von linker Seite, Spahn hat ja gesagt, AfD behandeln wie eine normale Partei. Der steckt dahinter, der hat das eingefädelt, der wollte, dass diese Richterwahl scheitert, was völliger Unsinn ist, wirklich als Narrativ, um der AfD-Koalition den Weg
hat
zu bereiten.
Hat nicht richtig funktioniert, wenn das der Plan war, muss man sagen.
Ich sage nicht, dass ich es mir zu eigen mache. Ich finde es eine ungerechte und auch eine Kampagne, die da gegen ihn geführt wird, die ungerecht ist.
Ich benutze jetzt das Wort von Frau Hasmann, Cut. Können wir einmal noch die letzten Minuten nutzen, um nach vorne zu gucken, was, wenn diese zwei Lokomotiven einfach weiter aufeinander zurasen. Matthias Mirsch hat heute gesagt, wir halten fest an dieser Kandidatur. Mhm. Wie geht's da jetzt weiter?
Das muss man auch mal sagen. Die SPD ist jetzt ganz schön gut weggekommen in dieser Sendung, auch zu Recht, weil die CDU hat den Fehler gemacht. Aber ob das alles so clever war, also zum Beispiel so ein Foto zu machen, alle auf der Fraktion, das ist unsere Kandidatin. Eigentlich müsste es die Kandidatin von allen sein und nur von der SPD vorgeschlagen. Oder Matthias Mirsch, die katholische Kirche ist nicht christlich. Ob das so ein cleverer O-Ton ist, ich weiß nicht. Und so hat man den Eindruck, noch zwei Strufen auf dem Baumraum, noch eine Stufe.
Ja, und deswegen habe ich das Bild gerade von den Lokomotiven.
Frau Wassermann sagt ja, die sollen nächste Woche eine Sondersitzung
machen. Wie lösen wir das?
Ich bin hart dagegen, nicht nur, weil ich in Urlaub fahre nächste Woche, sondern auch, weil...
Das ist aber ein sehr guter Grund. Das ist wirklich ein Grund.
Solange nicht selber der Union, wenn wichtiges Argument.
Urlaub machen und auch nochmal das letzte Kapitel nachschreiben.
Ich bin da ganz transparent. Für die Neuauflage.
Aber wollen Sie denn, dass wir uns 8 Wochen darüber unterhalten, ob diese Regierung funktioniert?
Aber ohne Mehrheit hat ja gestern auch schon die Tür aufgemacht.
Nochmal ohne Mehrheit, das kann man
nein, aber ja, wollen wir darüber im Unklaren lassen, die Bürgerinnen und Bürger, ob diese Koalition stabil ist oder nicht? Ich meine, wir sind noch nicht mal bei 100 Tagen.
Ja, aber wenn Sie
und
jetzt
der
nächste,
Zustand ist,
nehmen wir mal an, nächste Woche machen die das Gleiche wie jetzt. Wem ist dann geholfen?
Ich habe das Gefühl, da besteht so eine Unfähigkeit, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Ich muss mal ehrlich sagen, gut, am Freitag habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass mich Jens Spahn anruft. Aber wir sind doch Fraktionsvorsitzende der demokratischen Fraktion. Dass es bisher gar keine Kontaktaufnahme gab.
Bis heute nicht?
Nein. Mal zu überlegen, wie geht man denn mit dieser Situation um, Herr Lanz? Sie fragen nach vorne.
Ja, das meine ich.
Genau. Ich habe das doch nicht gesagt, um der CDU eins auszuwischen, wenn ich sage, merkt ihr eigentlich nicht, dass die AfD einen Plan hat, euch zu zerstören? Ich frage mich einfach, wenn man mit demokratischen Mehrheiten agieren will, die Mitte, die demokratische Mitte stärken will, dann muss man doch gerade nach so einem Freitag irgendwann, ja, da kann man sagen, mein Gott, die Hasselmann war scharf, da muss ich jetzt erstmal Sendepause. Aber heute ist jetzt schon,
wenn ich jetzt das Drehbuch schreiben müsste, wie es weitergeht, dann würde ich vermuten, dass wir in den nächsten Tagen eine Frau Brosius-Gersdorf sehen werden, die mit Herrn Miersch zusammen oder mit Herrn Klingbeil zusammen vor die Kameras tritt und sagt, ich ziehe meine Kandidatur zurück. Und die SPD sagt, das ist ganz schrecklich, wir wollten sie gerne, wir finden sie ganz toll, in Klammern. Ich finde, Sie haben sie nicht wirklich in Schutz genommen in den letzten Tagen, aber egal. Sie haben ja auch nicht dazu beigetragen, dass sie gewählt wird.
Also das ist das Spiel, das mit Saskia Esken auch gelaufen ist. Ja. Erst als sie den Rücktritt erklärt hat, fanden es plötzlich alle ganz bedauerlich.
Darf ich sagen, genau. Ich hoffe, dass dann, das nicht passiert.
Weil ich bin sicher, dass es passiert.
Weil ich fürchte, welche Frau soll sich noch bereit erklären, in Führungsfunktionen vorgeschlagen zu werden.
Solche Debatten gibt es auch über Männer. Das ist keine
Frage. Die Frage stellt sich ja jetzt schon unabhängig da, also sozusagen selbst wenn Sie jetzt...
Wir werden Sie
und es wird keine Mehrheit dafür geben.
Aber Frau Hasselmann hat natürlich recht, das wird noch mal weiter befeuern. Deswegen noch mal die Frage.
Ich glaube, manchmal ist ja auch gut, wenn sich die Emotionen ein bisschen legen. Also es bringt jetzt ja auch nichts, wenn alle emotionalisiert dabei sind. Und ich will auch ausdrücklich sagen, ich kann auch verstehen, dass die SPD über einen Teil des Prozesses verärgert ist. Das kann ich ausdrücklich verstehen, weil der ist nicht gut gelaufen. Aber es bringt nichts, jetzt zu sagen, in den Emotionen kocht alles über. Dann ist es auch gut, mal ein paar Tage alles abkühlen zu lassen. Dann wird auch Zeit, ein guter Vorschlag
kommen. Aber egal, wie lange Sie jetzt ein Eis essen, um richtig runterzukühlen, wird es ja trotzdem nicht dazu führen, dass Sie wählen, oder?
Ja, es kann ja sein, dass es dann neue Vorschläge gibt.
Kann es sein, dass Sie...
Wieso? Wir haben die gewählt.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber es kann ja sein, dass es neue Vorschläge gibt. Nächste Woche, vielleicht noch vor dem Urlaub von Herrn Alexander.
Ihre Leute haben Sie gewählt. Dann kann er den auch genießen. In geheimer Wahl, im Richterwahlausschuss. Wir sind nicht in einer Situation.
Jeder Abgeordnete entscheidet doch nach seinem Gewissen.
Ende August gibt es eine Klausurtagung, eine gemeinsame von SPD und CDU. Genau, und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht... wird über eine neue Personalie gesprochen, vielleicht dort sogar.
Sieht Robin Alexander auch so aus?
Naja, was die Wahrheit ist, wenn man Leute anruft gerade und fragt, was ist der Plan, dann sagen die,
gibt
noch keinen Plan. Und das ist natürlich schon.
Wie lange sind Sie im Urlaub? Wie lange sind Sie im Urlaub?
Hoffentlich lang genug.
So lange ist die CDU nicht
mehr. Ehrlich gesagt, habe ich schon mit ihm drüber geredet, wie oft wir schon zurückgekommen sind.
Aus dem Urlaub, ne?
Ja. Also das gehört ja auch zur Jobbeschreibung des Abgeordneten.
Sie beide tauschen einfach gleich die Daten aus. Sie halten so lange still, Herr Ploss, bis er aus dem Urlaub zurück ist.
Nein,
wollen
wir
das so verabreden?
Ich habe zumindest mal einen Teilplan.
Okay. Das wird mir jetzt zu persönlich.
Aber ich
Frau Hasselmann, wir sind gerade am Ende der Zeit. Aber ich danke Ihnen sehr. Das war in vielerlei Hinsicht sehr erhellend und sehr differenziert. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir machen, auch bedauerlich oder nicht, keinen Urlaub. Nächste Woche sind wir noch da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.